Deutschlandfunk Nova. Update mit Till Haase.
Heute ist der 22. Juni. Unsere Themen des Tages jetzt hier im Update-Podcast. Laborfleisch. Das hört sich erstmal an nach Analogkäse, ist aber was ganz anderes. Fleisch nämlich, das aus tierischen Zellen gezüchtet ist. Also keine Kopie, kein Ersatzprodukt, im Prinzip Fleisch vom Material her. Nur, dass es eben nicht von einer Kuh stammt, die mit Antibiotika gemästet wurde, oder von einem Schwein, das ein trostloses Dasein auf 0,75 Quadratmetern gefristet hat. In den USA ist Laborfleisch jetzt zugelassen. Was das Zeug kann und was noch nicht, hört ihr gleich hier. In London geht heute eine internationale Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine zu Ende. 400 Milliarden wird es alleine kosten, die ukrainische Wirtschaft wieder aufzubauen. So schätzen das Weltbank, UNO, Europäische Union und die ukrainische Regierung ein. Wir haben mit einem Mann gesprochen, der im kleinen Stil jetzt schon mit dem Wiederaufbau anfängt. Der veranstaltet Raves und dazu werden Steine geschleppt. Dann kümmern wir uns noch um Fahrradreifen, beziehungsweise um den Fahrradreifen der Zukunft. Fahrradreifen flicken ist ja ziemlich nervig, aber die Hersteller des Fahrradreifens der Zukunft, die sagen, unsere Reifen, die halten so lange, die kommen auch ohne Luft aus, die müssen eigentlich nie repariert werden, die halten länger als das Fahrrad selbst. Also dann tauscht man nicht die Reifen, sondern den Rahmen. Und dann schauen wir noch nach Wien. Die österreichische Hauptstadt ist schon wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden. Am Kaiserschmarrn allein kann es ja nicht liegen. Warum also? Und warum ist keine einzige deutsche Stadt in den Top 10 der lebenswertesten Städte? Antworten gibt's in diesem Podcast. Wir starten aber mit der Frage, gibt's jetzt schon wieder Streiks bei der Bahn? Mein Name ist Till Haase.
Deutschlandfunk Nova.
Es geht so langsam los mit den Ferien in Deutschland. Deutschlands größtes Bundesland, Nordrhein-Westfalen, hat schon angefangen. Die Frage ist nur, wird das auch gut gehen in Sachen Reisen? Zumindest, wenn man unterwegs sein will mit der Deutschen Bahn. Denn die Gewerkschaft EVG hat die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt und will ihre Mitglieder jetzt erstmal befragen, wie es weitergehen soll. Konkrete Frage, die da gestellt wird an die Mitglieder ist, soll es einen unbefristeten Streik als Druckmittel in den Tarifverhandlungen geben? Katrin Sieker aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam ist bei mir im Studio. Wie wahrscheinlich wird jetzt ein Streik von Mitarbeitenden der Deutschen Bahn? Wird der kommen?
Ja, dafür müssen erstmal 3/4 der Mitglieder der EVG zustimmen. Die Gewerkschaft vertritt gut 110.000 Angestellte bei der Deutschen Bahn. Aber dass Gewerkschaftsmitglieder ganz grundsätzlich in einem Tarifstreit schon mal so sauer waren und für einen längeren Bahnstreik gestimmt haben, das ist noch keine 2 Jahre her. Damals ging es um eine andere Gewerkschaft, die GDL, die Gewerkschaft der Lokführer, eine etwas kleinere Gewerkschaft für Bahnangestellte.
Und wenn wir uns zurückerinnern, dieser GDL-Streik hat damals tagelang große Teile des Bahnverkehrs lahmgelegt.
Genau, 5 Tage lang. Der Streik hatte ziemlich große Auswirkungen, war auch zur Ferienzeit. Insofern ist die Urabstimmung jetzt von der EVG auch ein gar nicht so uncleverer Schachzug, weil sie schlimme Erinnerungen beim Bahnvorstand wachrufen könnte. Allerdings dann auch auf der anderen Seite bei Kundinnen und Kunden, bei denen dann vielleicht hängen bleiben könnte, dass das Fahren mit der Bahn nicht verlässlich ist. Und dann auf andere Verkehrsmittel unter Umständen umsteigen. Aber am Ende entscheiden eben die EVG-Mitglieder über die Urabstimmung und denen geht es vielleicht ja vor allem um die Höhe ihres Gehalts und auch um ihre Arbeitsbedingungen.
Angenommen, die sagen ja zu diesem unbefristeten Streik. Wann genau würde der anstehen?
In der Pressekonferenz am Nachmittag hat der EVG-Chef Martin Burkhardt gesagt, dass die Urabstimmung so 4-5 Wochen dauern kann und dann könnte es auch direkt losgehen. Das wäre also Ende Juli. Dann sind in vielen Bundesländern noch Sommerferien. Das hätte also wieder erhebliche Konsequenzen. Und dazu kommt, dass der Streik dann unbefristet sein könnte, bis es mit der Bahn eine Einigung gibt. Die Dauer ist also völlig unklar noch.
Aber bis dann, also bis Ende Juli, fährt die Bahn erstmal verlässlich?
Nicht unbedingt, denn Warnstreiks hat die EVG bis dahin auch nicht ausgeschlossen. Das heißt also, schon in der Zeit vor diesem möglichen großen unbefristeten Streik kann es zu kleineren zeitlich und örtlich begrenzten Arbeitsniederlegungen kommen. Aber jetzt vielleicht auch nochmal eine ganz gute Aussicht für Bahnreisende. Die Gewerkschaft sagt auch, wir können auch alles abblasen. Also die beschlossene Urabstimmung abblasen, falls die Bahn mit einem akzeptablen Angebot vorbeikommt und damit werden dann auch Zugausfälle abgewendet.
Und was wäre akzeptabel für die EVG?
Ja, da gibt es ja immer so ursprüngliche Forderungen, Idealvorstellungen. Und bei der EVG ist das die, dass die Bahn ihren Angestellten bis zu 12% mehr Lohn zahlt, mindestens aber 650 Euro mehr pro Monat. Und die EVG will nach 12 Monaten schon neu verhandeln, also eine relativ kurze Laufzeit. Die Bahn will das nicht, die will eine längere Tariflaufzeit von 27 Monaten, hat sie angeboten, also frühestens nach 2¼ Jahren neu verhandeln. Und sie hat nach Gewerkschaftsangaben zumindest 400 Euro mehr geboten, aber wohl in 2 Schritten und dazu einen einmaligen Inflationsausgleich von knapp unter 3.000 Euro.
Das heißt, es muss jetzt so wie oft ein Kompromiss her.
Ja, in Verhandlungen mit anderen Bahnbetreiberinnen wie der Transdev ist die Gewerkschaft auch schon auf für sie aus ihrer Sicht niedrigere Angebote eingegangen und da wurden Streiks abgewendet. Die Transdev will ihren Angestellten zum Beispiel bei Bayerischen Regionalbahnen 420 Euro pro Monat mehr zahlen und das gilt dann für 21 Monate. So könnte ein Kompromiss aussehen.
Katrin Sieker zum aktuellen Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft EVG. Die will ihre Mitglieder abstimmen lassen. Über einen unbefristeten Streik könnte dann losgehen in 4 bis 5 Wochen, Ende Juli.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie haltet ihr es mit Fleisch? Esst ihr das Zeug oder nicht? In Deutschland sagen mittlerweile ziemlich viele Menschen, nein, danke, kein Fleisch, auch wenn sie es vielleicht eigentlich gerne würden oder weil sie den Geschmack eigentlich mögen. Aber man isst es nicht mehr, weil dafür Tiere sterben müssen. Das ändert sich gerade in den USA, ist jetzt der Verkauf von Laborfleisch erlaubt. Als zweites Land der Welt hat die USA das genehmigt. In Singapur gibt's das auch schon und da müssen dann keine Tiere mehr sterben, also zumindest bei dieser Produktionsgeschichte, weil das Fleisch eben aus dem Labor kommt. Könnte das die Lösung sein für viele unserer Probleme? Ich habe kurz vor der Sendung gesprochen mit Nick Lin Hee, der ist Professor für Wirtschaft und Ethik an der Universität Vechta und ich wollte von ihm wissen, wir reden von Laborfleisch. Aber eigentlich ist es richtiges Fleisch, korrekt?
Ja, das ist absolut richtig. Also wir reden darüber, dass wir jetzt echtes Fleisch auf andere Art und Weise produzieren können, was genauso ist wie das, was wir bisher auch kennen.
Ich denke ja immer in Geschmackskategorien und kann mir noch nicht so richtig vorstellen, dass ein Fleisch, das aus dem Labor kommt, tatsächlich so schmeckt wie eins, keine Ahnung, im Idealfall von einer Kuh von der Weide oder so.
Ja, was wir hier haben, ist der Ansatz, dass wir nicht mehr das ganze Tier als Organismus uns anschauen und darüber das Fleisch produzieren, sondern das auf dieser Zellebene machen. Man kann es auch ein bisschen anders formulieren. Ein Tier ist auch mehr oder weniger nur ein Bioreaktor, aber ein relativ ineffizienter. Und das, was jetzt gemacht wird, ist das Ganze in der Laborumgebung in einer deutlich effizienteren Art und Weise produzieren zu können, also das Fleisch.
In Singapur gibt es das schon ein bisschen länger, jetzt dann wohl auch in den USA. Warum nicht bei uns in Deutschland?
Kultiviertes Fleisch fällt unter die sogenannte Novel Food Regulation. Das heißt, es ist ein neuartiges Lebensmittel, was eine entsprechende Zulassung benötigt von Seiten der Europäischen Union. Bis jetzt hat noch kein Unternehmen einen solchen Antrag gestellt auf Zulassung hier in unseren Breitengraden. Das ist wahrscheinlich auch dadurch begründet, dass wir nicht unbedingt so ganz offen sind mit diesem Thema. Und dann sagen sich die Unternehmen, gehen wir erstmal dorthin, wo die Chancen deutlich besser stehen. Und das war jetzt in diesem Fall USA.
Also im Prinzip das Gleiche wie bei der Solarindustrie. Verschlafen wir hier eine Entwicklung?
Das tun wir, definitiv. Weil das, was wir hier haben, das ist eine riesengroße Transformation, die dort ausgelöst wird. Und wir sind momentan einfach nur die Zuschauer. Und wenn wir uns nicht sehr zeitnah und sehr schnell bewegen, dann haben wir in der Tat das nächste Problem, wo wir global nicht mehr wettbewerbsfähig sein werden.
Und Sie sagen tatsächlich, so Laborfleisch könnte die Lösung sein für klimafreundliche Ernährung oder ist das unrealistisch?
Also wir müssen erstmal sagen, wir haben ja durch unseren Fleischhunger einen riesengroßen ökologischen Fußabdruck. Also ungefähr knapp 15% aller menschengemachten Treibhausgasemissionen kommt durch unseren Fleischkonsum zustande. Also es ist eine große Hausnummer. Und das, was wir hier haben, ist eine Technologie, die das Versprechen mit sich bringt, diesen ökologischen Fußabdruck deutlich reduzieren zu können. Also wenn wir mal auf das Rind gucken, was den höchsten ökologischen Fußabdruck hat, da gehen die Studien von aus, dass man in der Größenordnung von bis zu 90% weniger Treibhausgasemissionen verursacht, bis zu 90% weniger Wasser benötigt und ebenso 90% weniger Fläche. Das sind erstmal nur vorläufige Zahlen, das müssen wir uns in der Großserienproduktion noch mal anschauen. Aber ich glaube, wir haben nicht mehr so viele Alternativen gerade hier, wie wir es schaffen, als Gesellschaft klimaneutral zu werden.
Jetzt wird immer wieder gesagt, die Erzeugung von Laborfleisch ist unglaublich energieintensiv. Kann das noch effizienter werden, wenn man mehr dran forscht? Oder ist das einfach so und damit müsste man sich abfinden?
Das ist korrekt. Wir haben hier eine Technologie, die energieintensiv ist. Und die Studien, die sich damit beschäftigen, die kommen auch zu dem Schluss, dass wenn das Potenzial von kultiviertem Fleisch genutzt werden soll für die Gesellschaft und für die Umwelt, dann funktioniert das nur, wenn wir erneuerbare Energien nutzen. Das gilt aber letztendlich für jeden technologischen Bereich. Also solange ich beim Elektroauto noch mit Strom aus der Kohleverstromung fahre, habe ich auch nichts gewonnen.
Was für ein Zukunftsszenario würden Sie sehen? Also ist es tatsächlich so, dass wir eines Tages keine Kühe, keine Schweine, keine Hühner mehr in Ställen stehen haben, damit wir sie hinterher essen können, sondern unsere komplette Fleischversorgung aus dem Labor kommt und ja, so Tiere wie Kühe, Schweine, Hühner nur noch im Zoo oder im Streichelzoo zu sehen sind dann, oder?
Ich halte das für ein mögliches Szenario, wenn sich die Versprechen bewahrheiten, die aktuell mit kultiviertem Fleisch einhergehen. Dann ist das die überlegene Technologie. Und was vor allen Dingen eine Rolle spielt, ist auch die Preisgestaltung. Es gibt Hinweise darauf, dass mittelfristig die Preisparität erreicht werden kann, also dass das neue Produkt genauso kostet wie das aktuelle.
Und aber aktuelles Produkt heißt in dem Zusammenhang dann das gute Biofleisch aus dem Biosupermarkt oder ich sag mal eher so Kategorie Tönnies?
Nein, also man geht schon davon aus, dass wir die Möglichkeit haben, auch im niedrigeren Preissegment die Preisparität zu erzielen. Und es gilt nun mal auf allen Massenmärkten, für Konsumierende ist der Preis das ausschlaggebende Kriterium. Und wenn sich dann zeigt, dass das Produkt genauso aussieht, riecht und schmeckt wie das Bekannte und dann noch günstiger ist und dann noch Gesundheitsvorteile hat und wir nicht mehr über Tierwohl diskutieren müssen, dann würde ich sagen, hat es eine gute Chance, das aktuelle Produkt in die Nische zu verdrängen.
In den USA ist jetzt Laborfleisch zugelassen. Was das Zeug kann und was noch nicht, hat euch Nick Lin Hee erzählt, der ist Professor für Wirtschaft und Ethik an der Universität Vechta.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In unseren Großstädten in Deutschland lebt es sich leider nicht mehr so gut in Sachen Lebensqualität. Zumindest im Vergleich zu Wien. Das sagt ein neues Städteranking vom Economist, also von diesem Wirtschaftsmagazin, genauer von der Economist Intelligence Unit. Die hat Wien zum vierten Mal auf Platz 1 der Städte weltweit gesetzt. Jana Niehoff aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das Ranking mal genauer angeschaut. Jana, erstmal, wer ist mit Wien noch vorn?
Ja, direkt nach Wien kommt Kopenhagen auf dem zweiten Platz. Danach ist zweimal Australien drin mit Melbourne und mit Sydney. Ansonsten sind in den Top Ten noch Städte wie Zürich, Toronto in Kanada, Osaka in Japan oder auch Auckland in Neuseeland.
Und was ist mit den deutschen Städten?
Also ich sag's dir ganz ehrlich, es sieht ein bisschen düster aus da. Letztes Jahr hatten wir noch eine einzige Stadt in den Top Ten, nämlich Frankfurt. Frankfurt war da auf Platz 7, ist aber ziemlich abgerutscht und landet jetzt nur noch auf dem 17. Platz. Und den teilt sich Frankfurt auch noch mit Berlin. Auch andere deutsche Städte sind abgerutscht, darunter München, Hamburg, Düsseldorf. Und generell sind westeuropäische Städte eher niedriger bewertet worden dieses Jahr. Das liegt vor allem an vielen Streiks und auch in vielen Unruhen. Eine deutsche Stadt, die gehört aber zu den Gewinnern. Stuttgart ist nach vorne gesaut und liegt jetzt bei Rang 25.
Also Stuttgart, herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber wie wird das Ganze überhaupt entschieden? Wie kommen die zu ihren Ergebnissen?
Ja, dafür gibt es insgesamt 5 verschiedene Kategorien, in denen die Städte verschiedene Punkte bekommen können, nämlich zum einen Stabilität, das fasst vor allem so Gefahren wie Kriege oder Bürgerunruhen, aber auch generell Kriminalität im Ganzen mit ein. Die anderen Kategorien sind das Gesundheitssystem, Kultur und Umwelt, die Bildung und die Infrastruktur. Am besten sind die Städte in Deutschland eigentlich immer in Gesundheit und Infrastruktur.
Und was ist das Geheimnis von Wien? Kann man das so einfach sagen?
Ja, also Wien hat echt fast in jeder Kategorie volle Punktzahl erhalten. Es ist echt unheimlich. Die Macher des Rankings sagen nur, dass es zu wenig Großveranstaltungen im Sportbereich dort gibt. Deswegen Punktabzug in der Kategorie Kultur. Wenn man darüber wegsehen kann, scheint es aber sich da ganz gut zu leben. Sieht auch Tom so. Er kommt aus Hamburg und ist dann nach Wien zum Studieren und ist dann einfach dort geblieben. Er findet es toll, hat er uns mal im Interview erzählt.
In Österreich sagt man immer, Wien ist irgendwie das größte Dorf Österreichs, nicht die größte Stadt. Und ein bisschen schafft Wien das irgendwie beides rüberzubringen. Also eine Großstadt und auch eine Metropole zu sein, aber eben irgendwie auch ein Dorf.
Ja, er erzählt dann noch im Interview, dass Wien einfach so eine schöne Atmosphäre hat. Alle Menschen seien super herzlich und die Stadt an sich mit den Häusern und den Fassaden wären einfach wunderschön.
Und was kann man sich so bei Wien abschauen, vielleicht auch als deutsche Stadt?
Ja, ich glaube, die Lebensfreude, da können wir alle mal hinschauen und uns ein bisschen was davon abschauen. In Wien ist die einfach unglaublich hoch, meint auch Thomas Mattreiter. Er ist Planungsdirektor der Stadt Wien.
Ich glaube, Wien ist eine Stadt der Lebensfreude. Ich glaube, das ist wirklich entscheidend. Ja. Natürlich gibt es schöne Bauten und es gibt guten Wein. Aber das wirklich Wesentliche ist in meinen Augen, dass Wien ein guter Ort zum Leben ist und dass die Wiener es irgendwann einmal gelernt haben, auch den positiven Seiten des Lebens entsprechend Raum einzuräumen. Ich glaube, das spürt man, wenn man hier ist.
Ja, klingt auf jeden Fall gut. Und er hat mir auch erzählt, dass er nie die App für den ÖPNV benutzt, weil er einfach zur nächsten Haltestelle geht. Und da würde immer direkt eine Bahn oder ein Bus kommen. Das finde ich schon beneidenswert.
Und dann ist er ja auch noch besonders günstig in Wien, der ÖPNV. Auf der anderen Seite muss man sagen, du hast gerade gesagt, die sind fast in jeder Kategorie dieses Rankings an Platz 1. Klingt auch so ein bisschen nach der Streberin, dem Streber aus der Schule, ein bisschen hochnäsig vielleicht.
Habe ich auch gedacht, aber dann habe ich mich mit Leuten unterhalten und ich hatte nicht das Gefühl, sondern eher im Gegenteil.
Natürlich freuen wir uns, wenn wir positiv wahrgenommen werden, aber wir sehen sehr wohl auch die Qualitäten von vielen anderen Städten.
Ja, mit anderen Städten meint er übrigens hier Berlin oder Frankfurt. Die mag er besonders gerne, hat er mir erzählt im Interview. Also unsere Top-Städte, aber wir sind eben nur auf Platz 17, also weit weg von der Spitze. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte jetzt schon Lust, so einen Abstecher nach Wien zu machen.
Wien würde ich jederzeit machen. Können direkt losfahren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Sommer sind viele Leute mit dem Fahrrad unterwegs. Und wenn man seinem Fahrrad was Gutes tun will, kann man das mit relativ wenigen Handgriffen schon machen, beziehungsweise das eigene Gefühl verbessern. Neue Pedale zum Beispiel oder neue Griffe. Denkt man gleich, man hätte ein neues Fahrrad unterm Hintern. Oder vielleicht ja auch neue Reifen. Es gibt ja schon länger so Spezialreifen, die angeblich unkaputtbar sind. Auch wenn man damit durch Scherben, Nägel oder sonst was fährt, soll es keinen Platten geben. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Sarah Brendel hat sich mal schlau gemacht. Wie funktionieren die Dinger?
Ja, also dieses Unplattbar-Reifen ist tatsächlich ein geschützter Begriff und es gibt die auch von mehreren Herstellern. Die haben alle gemeinsam, dass die ein Band aus Spezialkautschuk integriert haben. Das ist hochelastisch und fängt Scherben oder Nägel auf, ohne dass es dem Reifen schadet und Löcher oder Risse entstehen.
Jetzt haben wir mal geschaut, die Dinger sind ja schon deutlich teurer als normale Reifen. Also knapp über 40 Euro. Wenn es ein Angebot ist, kriegt man auch mal welche für 25, aber deutlich teurer. Für wen lohnen die sich?
Ja, also das habe ich meinen Fahrradhändler des Vertrauens gefragt, weil ich habe selber keine. Und er empfiehlt die eigentlich allen, die im Stadtverkehr rumfahren, weil die bei Scherben und Nägeln auf der Fahrbahn ein echt guter Schutz sind. Pannen können zwar trotzdem noch passieren, aber die lohnen sich eigentlich schon und sind auch nachhaltiger, weil sie eben länger halten. Aber man muss dazu sagen, der Fahrradhändler will natürlich auch was verkaufen.
Ja, du sagst, die sind zwar vom Label her unplattbar, aber es können tatsächlich noch Pannen passieren. Heißt, so richtig perfekte, unkaputtbare Reifen gibt es eigentlich noch gar nicht.
Nee, aber da tut sich gerade auch noch sehr viel auf dem Markt. Es gibt zum Beispiel diese Tubeless-Reifen, die haben keinen Schlauch mehr unter dem Mantel, sondern werden mit so einer Spezialflüssigkeit, mit Dichtmilch, luftdicht abgeschlossen. Und die verschließt auch Löcher oder Risse, die unterwegs entstehen. Also wenn du durch eine Scherbe fährst oder so, verliert dein Reifen zwar Luft, aber er geht nicht kaputt. Du kannst damit noch nach Hause fahren und musst ihn dann nur noch aufpumpen und nicht mehr reparieren.
Und wo ist der Haken bei den Dingern?
Ja, der Haken liegt ganz klar beim Anbringen der Reifen. Da braucht man ein ganzes Zubehörset dafür. Dein Fahrrad braucht Spezialfelgen und du brauchst vor allem richtig viel Geduld, Präzision und richtig gute Skills beim Reifenwechseln. Also es ist halt nicht so für den Alltagsradler, der ein möglichst wartungsfreies Fahrrad haben möchte.
Man muss sich schon gerne mit Fahrrädern beschäftigen.
Absolut. Aber für diejenigen, die jetzt eher Typ faul sind und ich schraube nicht so gerne, für die wäre vielleicht eine Innovation von einem kalifornischen Startup was. Die haben eine NASA-Technologie sich abgeguckt, die normalerweise auch für die Reifen von Erkundungsfahrzeugen verwendet wird. Und deren Konzept ist einfach Reifen ohne Luft. Also die Reifen bestehen aus Nickel und Titan und sollen auch so flexibel wie Gummireifen sein. Die haben eine robuste und verschleißfreie Struktur. Und das Krasseste einfach, aufpumpen entfällt komplett. Die Reifen sollen auch langlebiger sein als dein Fahrrad. Das heißt, du kannst sie sogar noch bei deinem zweiten Fahrrad irgendwie mitnehmen. Und ja, laut Hersteller sind die schon Ende des Jahres erhältlich. Kostenpunkt so zwischen $100 und $150. Und wenn die wirklich so lange halten, lohnt sich das.
Also Fazit ist so, wenn wir das alles zusammenrühren, bei einem alten Fahrrad lohnt sich das vielleicht nicht so, unplattbare Reifen zu kaufen, da rein zu investieren. Aber bei einem neuen Rad, das man lange fahren will, von dem man lange was haben will und noch wenig Stress, dann eventuell schon.
Genau. Und wenn du dir das Geld für die Unplattbar-Reifen einfach sparen möchtest, dann kannst du auch einfach ein paar Sachen beachten, damit deine Stani-Reifen auch lange halten. Du kannst zum Beispiel immer darauf achten, dass du den richtigen Reifendruck hast, öfters mal aufpumpen, weil bei zu wenig Druck können sich kleine Teilchen in den Mantel drücken und die machen den dann kaputt. Also auch zwischendurch mal kontrollieren, ob da irgendwas im Mantel steckt, was dann bei der Weiterfahrt irgendwie für Schäden sorgt. Und was du auch noch machen kannst, ist lange Standzeiten vom Fahrrad vermeiden. Also wenn du jetzt im Urlaub bist oder im Winter nicht damit fährst, nimmst du das Fahrrad mit in die Wohnung, hängst es auf oder stellst es im Keller umgedreht rum, wenn du Platz hast. Und damit kannst du auch schon ganz schön was bewirken.
Unkaputtbar, unplattbar, was sich gerade so tut auf dem Markt der Fahrradreifen, hat euch Sarah Brendel erzählt aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In London, habt ihr bei uns in den Nachrichten mitbekommen, geht heute eine internationale Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine zu Ende. Mehr als 400 Milliarden Euro wird allein der Wiederaufbau der ukrainischen Wirtschaft kosten. Das haben Weltbank, UNO, Europäische Union und die ukrainische Regierung in einer Studie geschätzt. Das heißt, da wird gerade fleißig Geld gesammelt, aber Geld ist natürlich nicht alles in dem Zusammenhang. Irgendwer muss auch die Arbeit machen, die Steine schleppen, die Häuser wieder aufbauen. Dmytro Kirpa, der hat mit Freunden in der Ukraine Repair Together gegründet. Das ist eine Organisation, die Raves veranstaltet. Und während diese Raves laufen, also wenn die Turntables aufgebaut sind, dann wird aufgeräumt zu den Beats. Also die fahren in Gebiete, die von der russischen Armee zerstört worden sind und bauen dort Häuser wieder auf. Im Februar haben wir schon mal mit ihm gesprochen. Heute, kurz vor der Sendung, konnte ich nochmal mit Dmytro sprechen. Er hat in Deutschland studiert, deshalb haben wir Deutsch gesprochen und ich wollte als erstes von ihm wissen, wo er sich gerade befindet.
Also momentan bin ich in Kiew und jetzt planen wir einen großen Rave Upcycling Cleanup. Das passiert morgen am Samstag im Tschernigiv-Gebiet. Es ist 140 Kilometer im Norden von Kiew, wo wir eine Sporthalle von einem Kulturhaus dekonstruieren werden mit Volunteers. Und die Steine, die wir von dieser Sporthalle bekommen, werden wir in einem großen Wiederaufbauprojekt benutzen, um neue Häuser zu bauen.
Aber ganz normale Wohnhäuser sind das dann für Menschen, damit die da drin leben können, oder?
Ja, genau. Das werden die private Wohnhäuser für Menschen, die innerhalb von Okkupationen und die innerhalb des Krieges ihre Wohnhäuser verloren haben und die sich selber leider nicht helfen können.
Und das Prinzip ist das, was es bei euch schon immer gewesen ist. Ihr macht Musik, ihr baut eure Turntables auf und zu den Beats wird dann ja abgeräumt, dekonstruiert, wie du gesagt hast, und dann gleichzeitig aber auch mit den Steinen wieder was Neues aufgebaut.
Also morgen, wir dekonstruieren nur und wir sammeln gute Steine, die wir in unserem großen Baucamp im Juli für den Bau benutzen können. Also morgen sammeln wir nur die Steine.
Das klingt, wenn du das so erzählst, sehr nüchtern, sehr business as usual. Du hast, als wir das letzte Mal mit dir gesprochen haben, auch gesagt, dass man sich fast ein bisschen an den Krieg gewöhnt. Ist das immer noch so? Fühlt sich Krieg mittlerweile für dich wirklich normal an?
Im Prinzip, das ist echt eine sehr interessante Frage. Wenn ich hier in der Ukraine bin, man gewöhnt sich an diese Umstände ziemlich schnell. Also in Kiew gibt es nicht so oft die Air Raid Alarms. In Kiew ist alles ziemlich ruhig, würde ich sagen. Fast alles funktioniert. Die einzigste Sache ist, dass wir um 12 Uhr zu Hause sein müssen. Aber wenn ich vor einem Monat in Europa gewesen bin, habe ich bemerkt und habe ich gefühlt, dass vom Außen, wenn du nicht in der Ukraine bist, dann verstehst du sicherlich, dass die Umstände gar nicht normal sind.
Hast du denn noch Hoffnung, dass es bald vorbei sein könnte oder stellst du dich darauf ein, auf das, was auch viele Expertinnen und Experten sagen, dass das noch eine ziemlich langwierige Angelegenheit wird?
Naja, man hat immer irgendwelche Hoffnung, dass es schnell vorbei sein wird. Aber wenn man die Situation realistisch betrachtet, dann fühlt man, dass es eher noch ziemlich lange dauern wird, leider.
In London läuft gerade eine internationale Wiederaufbaukonferenz. Da wird über Geld für die Ukraine geredet, wie viel man zur Verfügung stellen könnte, damit das Land, wenn der Krieg irgendwann vorbei ist, wieder aufgebaut werden kann. Bekommt ihr davon irgendwas mit?
Von dieser Konferenz auf jeden Fall nicht. Und was jetzt große Wiederaufbauprojekte angeht, man sagt, dass die nur dann realisiert werden, wenn der Krieg vorbei ist. Wir versuchen aber, so schnell wie möglich auch bestimmte Projekte laufen zu lassen, weil es gibt zu viele Menschen, die ohne Häuser sind. Und das, was wir außer solchen großen Projekten implementieren können, das machen wir. Und andererseits, wir haben so ein Projekt momentan, das ein großes Experiment für die Einheit der Leute ist. Am 10. Juli starten wir einen Baucamp, wo die meisten der Arbeiten werden Volunteers machen. Und dieser Baucamp wird 3 Monate funktionieren, vom 10. Juli bis 10. Oktober. Und wir haben vor, durch Volunteers bis zu 20, 25 Häuser zu bauen.
In London geht heute die internationale Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine zu Ende. Mit dem Aufbau schon wieder angefangen. Während der Krieg noch da ist, hat Dmytro Kirpa, der hat mit Freunden Repair Together gegründet und ja, räumt Steine zu den Beats bei Raves.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.